Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Clemens Jungshövel und ich bin der Finanzvorstand der Hannover Rück.
Heute auch die virtuelle Hauptversammlung, sie ist rum. Ist das eigentlich ein Modell mit Zukunft? War ja schon die zweite bei Ihnen. Also von der Kostenseite kann ich mir vorstellen, ist das sicherlich attraktiv.
Ja, wie Sie richtig sagen, das war jetzt die zweite virtuelle Hauptversammlung. Sie wissen, wir haben sozusagen uns nicht bewusst für die virtuelle Hauptversammlung entschieden, sondern es ist einfach so, dass zurzeit einfach von Gesetzes wegen keine Präsenzhauptversammlungen erlaubt sind. Ich würde mal sagen, in Abwägung, es ist eine gute Möglichkeit für unsere Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen konnten, an der Hauptversammlung teilzunehmen. Bietet sicherlich auch Raum für viele, viele Fragen. Wir haben auch alle Fragen wirklich beantwortet. Wie gesagt, in der Abwägung der Vor- und Nachteile könnte man sicherlich über Hybridmodelle nachdenken. Der Kostenaspekt, groß den Sie nannten, ist vielleicht einer. Aber ich muss persönlich sagen, ich wünsche mir und uns als Hannover Rück, dass wir im nächsten wieder bei uns im Kongresszentrum in Hannover zu einem persönlichen Austausch zurückkehren.
Ist dann schon was anderes, wenn man die Menschen persönlich zusammenbringt und auch die Emotionen dann sofort abfragen und kann oder dann mitbekommt. Das erste Quartal, das dient ja so meist zur Kursbestätigung. Auch in Ihrem Fall heißt es, ja, wir sind auf Kurs zu den Jahreszielen, bedeutet Gewinn 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro. Gut, jetzt bei dem Nettogewinn von 306 Millionen im ersten Quartal ist das fast reine Arithmetik bzw. Formsache. Kann da so ein Brückeneinsturz in Mexiko vielleicht reingrätschen? Das ist doch mit Sicherheit ein Großschaden.
Ja, es ist so, dass wir tatsächlich gut in das Jahr gestartet sind mit dem ersten Quartal. Wie Sie sagten, liegt im Rahmen der Erwartungen. Was Großschadenbelastung grundsätzlich angeht, hatten wir auch im ersten Quartal Großschadenbelastung. Und wir stellen auch immer ein Budget für sogenannte Großschäden. Das sind solche zur Erinnerung, die einen Bruttobetrag von 10 Millionen Euro überschreiten, einen Betrag immer zurück für das Jahr. Wir haben insgesamt für das Jahr 1,1 Milliarden Euro an Großschäden vorgesehen. Und wir haben im ersten Quartal davon 193 Millionen Euro verbraucht. Und es ist so, wie gesagt, dass da noch Raum ist für weitere Großschäden. Ob dieser Brückeneinsturz, den Sie ansprachen, wo es ja wirklich erschütternde Bilder sind, das muss man sagen. Und wo auch unser Mitgefühl zunächst erstmal den Angehörigen der Menschen gilt, die bei diesem Unglück ums Leben gekommen sind. Und wo wir natürlich auch allen Verletzten von hier aus schnelle und gute Genesung wünschen. Ob das bei uns ein Schaden ist, der auf der Großschadenliste dann auftaucht, dafür ist es zu früh, so eine Aussage jetzt zu treffen. Wie gesagt, das kann ein Großschaden-Event sein, aber dafür ist es einfach auch zu früh.
Wo es nicht so früh ist, Sie haben die Verträge neu verhandelt zu Beginn des Jahres und haben Preise angehoben. Sie weisen hier verschiedene Bereiche raus, verschiedene Regionen auch. Ich pick mal kurz raus und versuche eine Summe zu bilden. Etwa 5% Preisanhebung. Das klingt auf der Prämienseite relativ happig. Machen die Kunden sowas mit, so einfach mit oder wie argumentieren Sie das?
Ja, wir haben tatsächlich in der Schadenrückversicherung ganz bestimmte Termine, wo wir unsere Schadenrückversicherungsverträge erneuern, nennen wir das, also neu abschließen. Ein großer Erneuerungstermin war der 1. Januar. Dort haben wir auch signifikante Preis- und auch Ratenerhöhungen durchsetzen können. Und die Erneuerung zum 1.4., wo wir insbesondere unser Geschäft in Japan erneuern, auch da haben wir Preise anheben können, insgesamt ungefähr 5%. Und das Prämienvolumen mit 7,4% angehoben. Dieses attraktive Marktumfeld auf der Preisseite ist das Ergebnis sicherlich einer längeren Phase. Zum einen ist sicherlich die schadenträchtigen Jahre der letzten Jahre gerade, sind sicherlich ein Treiber für diese Preise, wo unsere Kunden natürlich auch verstehen, dass wir hier auch die Preise annehmen müssen. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Niedrigzinsumfeld uns natürlich ein Stück weit auch dazu bringt, auch auf der Personenrückversicherungsseite ein Stück weit preisadäquate Bepreisungen vorzunehmen. Insofern sind das viele Elemente und die Dynamik durch Covid in 2020 und sicherlich auch die Schäden im ersten Quartal haben uns da noch ein bisschen Rückenwind gegeben in den Preisverhandlungen.
Schadenkostenquote, das ist ja immer so der Dreh- und Angelpunkt bei Versichern und auch Rückversichern, hat sich verbessert, deutlich verbessert, auf jetzt 96,2. Sind Sie mit diesem Wert schon zufrieden? Ich denke, die 99,8 aus dem Vergleichsquartal ist ja faktisch linke Tasche, rechte Tasche.
Ja, in der Schadenrückversicherung ist es tatsächlich so, wir hatten uns für das Jahr 2021 haben uns eine kombinierte Schadenkostenquote von 96% vorgenommen. Wir sind nach dem ersten Quartal, wie gesagt, sehr zufrieden, gerade mit der Schadenrückversicherung und sind da sozusagen auf Kurs. Wir haben eine Netto-Großschadenbelastung, die eben gegenüber dem Vorjahresquartal zurückgegangen ist. Das ist einer der wesentlichen Treiber für die verbesserte Schadenkostenquote. Aber auch insgesamt ist dieses Geschäft profitabler aufgrund der Preissteigerung, die wir im Rahmen der Erneuerung durchsetzen konnten. Das kann man sicherlich konstatieren.
Corona-Pandemie, 80.000 Corona-Tote bislang allein in Deutschland. Das schlägt sich nieder in der Bilanz. Wie denn genau? Sind das Lebensversicherungen, die daraus bezahlt werden? Immerhin 151 Millionen Euro, finde ich, in der Bilanz.
Ja, in unserer Personenrückversicherung sind das tatsächlich die Belastungen sowohl im Geschäftsjahr 2020. Ich erinnere ganz kurz, das waren 261 Millionen Euro und im ersten Quartal 2021 151 Millionen Euro. Und das sind in der Tat im Wesentlichen Sterblichkeiten, die dort versichert sind, Übersterblichkeiten, die wir eben beobachteten aufgrund der Pandemie. Die haben sich über den Jahreswechsel bis in das erste Quartal fortgesetzt. Das sind allerdings im Wesentlichen Sterblichkeitsdeckung in den USA, im deutschen Raum und im europäischen Raum sehr, sehr wenig. In den USA ist es so, dass die Lebensversicherungsverträge nicht, wie wir sie vielleicht in Deutschland kennen, mit dem Eintritt in das Rentenalter enden, sondern es sind sogenannte Whole-Life-Verträge. Das heißt, die laufen tatsächlich bis zum Lebensende und dort sind entsprechende Belastungen angefallen. Wir sehen dort aber auch einen deutlichen Rückgang mittlerweile schon auch zu Beginn des zweiten Quartals.
Jetzt geht der Satz weiter in Ihrem Bericht. Sie haben das kompensieren können. Das verstehe ich nicht ganz. Wie kann man sowas mit einem anderen Geschäft auch wieder in den USA kompensieren? Wie darf ich das verstehen?
Ja, das sind zwei wirklich nicht zusammenhängende Sachverhalte. Der Kompensationseffekt, den wir genannt haben, rund 129 Millionen Euro zu Beginn des Jahres, ist dem Umstand geschuldet, dass ein größerer Zedent, also ein Kunde von uns, hat einen Teil seines Lebensversicherungsbestandes veräußert. Und im Rahmen dieser Veräußerungen, zu diesem Bestand gehörten auch bestimmte Besicherungen, das heißt Depots, die gestellt werden. Und dieses Depot, diese Besicherungen wurden in diesem Zuge umstrukturiert. Und dafür haben wir zum einen eine sogenannte Break-up-Fee, nennt man das. Das heißt, eine Gebühr bekommen für die vorzeitige Ablösung dieser Besicherungen. Und es hat auch Umstrukturierungen dann im unterliegenden Depot gegeben. Und das hat zu Realisierungen von stillen Reserven auf der Kapitalanlageseite geführt. Das hört sich etwas komplex an. In Summe sind das zwei, drei Effekte, die sich in der Gewinn- und Verlustrechnung finden und macht 129 Millionen aus und hat damit, wie gesagt, einen Großteil der 151 Millionen Covid-Belastungen auf der Ergebnisseite kompensieren können.
Trotzdem in Summe, der Nettogewinn in der Personenrückversicherung fällt relativ deutlich, 55%, auf 48,8 Millionen Euro. Wie kommt das dann zustande?
Ja, vollkommen richtig. Wir haben in der Tat nicht sämtliche Covid-Aufwendungen kompensieren können. Bleiben, wie gesagt, ungefähr ein Effekt von rund 20 Millionen, der nicht kompensiert werden konnte. Darüber hinaus ist es so, dass wir in einem Lebensrückversicherungsvertrag in UK ein sogenanntes eingebettetes Finanzinstrument haben. Das muss in unserem IFRS-Rechnungslegungswerk separat bewertet werden. Und aufgrund der Entwicklung der unterliegenden UK-Zinsen ist dieses Derivat in seinem Wert gesunken, weist immer noch einen positiven Wert aus. Aber hier sind positive Ergebnisbeiträge der letzten Jahre auf diesem Derivat in diesem Quartal aufgrund des starken Zinsanstiegs in UK wieder reduziert worden. Das hat insgesamt zu einer Belastung des Kapitalanlageergebnisses im Segment Personenrückversicherung von 50 Millionen geführt. Und das, Herr Groß, ist im Wesentlichen der Effekt im ersten Quartal, der zu diesem Rückgang geführt hat.
Insgesamt hat sich das Kapitalanlageergebnis inklusive Depotzinsen erwartungsgemäß reduziert und knapp 6% auf 444 Millionen. Jetzt dieses Depotzinsergebnis, das steigt deutlich auf 130,5 Millionen Euro. Jetzt mal mit einem kleinen Augenzwinkern. Erklären Sie doch bitte den jüngeren Zuhörern, was sind Depotzinsen?
Ja, ist vollkommen richtig. Ich nehme mal das Beispiel, was ich vorhin genannt hatte, nämlich dieses Depot, was im Rahmen eines Rückversicherungsvertrages, in dem Fall eines Lebensrückversicherungsvertrages, von uns an unseren Kunden gestellt wird. Ich unterstelle mal, das ist ein Bardepot. Wir deponieren sozusagen Geld beim Kunden und darauf erhalten wir eine Verzinsung auf dieses Geld. Insofern werden Sie diesen Posten immer finden. Die berechtigte Frage, warum der Anstieg gerade im ersten Quartal, das ist einer der von mir eben genannten Effekte aus dieser Umstrukturierung in diesem US-Mortalitätsbusiness. Dieser Effekt auf den Kapitalanlagen, aus der Umstrukturierung der Kapitalanlagen, ist in diesem Quartal exakt dort wiederzufinden und hat auch zu diesem Anstieg geführt.
Nochmal das Thema, was wir eingangs ganz kurz gestriffen hatten hier, das Thema mit den Großschäden. Dieser Wintereinbruch in Texas, ist denn so ein seltenes oder ich will fast sagen seltsames Ereignis überhaupt versichert?
Ja, das ist tatsächlich. Insgesamt war das sicherlich ein sehr großer Schaden für den Markt insgesamt. Hat ja auch sicherlich auch bei den Erstversicherern und Rückversicherern, wie wir ja auch der Presse entnommen haben, auch deutliche Spuren hinterlassen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Und bei uns auch führt die Liste der Großschäden an im ersten Quartal. So etwas ist versichert und so etwas ist auch versicherbar. Und es ist auch tatsächlich in unseren Modellen abgebildet. Wie gesagt, dafür budgetieren wir auch bestimmte Beträge. Sicherlich war das einer der größeren Schäden und in dem Ausmaß auch ein Schaden, den wir nicht jährlich auf der Liste finden. Aber so etwas ist grundsätzlich in unserer Modellierung auch enthalten.
Gilt das jetzt auch für den Tanker, der den Suezkanal blockiert hat? Also ich weiß, in der Schifffahrt, da wären bereits nach Stunden teilweise Verzugsstrafen fällig und die sind happig. Und hier reden wir von Tagen.
Ja, da ist es tatsächlich so, da ist die Gemengelage wirklich, was den eingetretenen Schaden angeht und auch was die Möglichkeit des Eintritts eines Versicherungsfalles angeht, die Gemengelage sehr, sehr unklar noch. Da gibt es auch